aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur bei der Aargauer Zeitung. Ja, hey Martin, schön, dass du wieder da. Wir haben eine längere Pause gehabt. Wie lebt es sich?
Ja, ganz gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du für mich keinen Anzug anziehst. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, der Aargauer Sportgala, bist du da wunderbar rausgeputzt gewesen. Und jetzt, ja. Ich bin da offenbar zu wenig wichtig. He?
Ja, ebenfalls. Gleichfalls. Ich gebe dir auch eher ein T-Shirt als ein Anzug. Aber ja, das stimmt. Das ist das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Sportgala. Und ich finde, das ist ein gutes Stichwort, weil die Frau, die an dieser Sportgala gewonnen hat und entsprechend Aargauer Sportlerin des Jahres ist, ist heute bei uns im Podcast.
Genau, Chiara Leone, Olympiasiegerin. Ich glaube, man muss nicht viel sagen, dass sie eine verdiente Siegerin war von dieser Wahl zur Aargauer Sportlerin des Jahres. So viele Olympiasiegerinnen und Sieger aus dem Aargau hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Das allein zeichnet sie ja schon aus. Dann sind noch einige Erfolge dazugekommen. Sie hat ein wunderbares Jahr gehabt. Ja. Das liegt jetzt ein bisschen zurück und dann schauen wir natürlich gerne mit ihr zurück. Sie war ja schon mal bei uns im Podcast gewesen. Wir stellen sie gleich noch mal ein bisschen genauer vor. Sie ist ja mittlerweile 26. Wohnen tut sie abwechselnd in Biel in den Wegen, wo das nationale Schiesszentrum ist, wo sie natürlich oft trainiert. Oder dann noch daheim zu Frick. Und ja, es freut uns ganz besonders, dass du wieder bei uns bist, Chiara. Herzlich willkommen.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Freut mich wieder dabei zu sein.
Das ist noch nicht so lange her und da hat es den nächsten Titel für dich gegeben, und zwar Aargauer Sportlerin des Jahres. Bist geworden. Vielleicht sag als erstes mal, was bedeutet dir jetzt da die Auszeichnung am Schluss von einem verrückten Jahr noch?
Ja, extrem viel. Also ich glaube, das ist etwas mega Spezielles, weil das ist etwas, wo ich mich selber nicht mehr kann erarbeiten kann. Oder in einem Wettkampf bin ich verantwortlich für meine Leistung. Bei so einem Preis oder so einer Ehrung. Klar muss ich meine sportliche Leistung bringen, um nominiert zu werden. Aber am Schluss ist es dann doch eine Jury, die dann meine Leistung bewertet oder das Publikum, wo für mich votet oder eben nicht für mich votet. Und ich glaube, das ist mir extrem schwierig, zu aktiv beeinflussen. Und darum ist es etwas extrem Schönes, wenn man so die Wertschätzung von außen bekommt. Klar, vor allem im Aargau, wo ich aufgewachsen bin, immer an daheim bin. Und ich glaube, das ist doch ein sehr, sehr schöner Preis.
Jetzt hast du ja letztes Jahr schon eine Nomination gehabt. Du bist dort schon die gewesen, die vom Publikum her die meisten Stimmen bekommen hat. Das Jahr auch wieder mit grossem Abstand die meisten Stimmen. Hast du da irgendeine Erklärung dafür, warum es das Publikum dir so viele Stimmen gibt?
Ja, also letztes Jahr hatte ich schon sicher eine Erklärung gehabt. Dort habe ich sehr aktiv Werbung gemacht, weil ich gewusst habe, oder gehofft habe, dass ich vielleicht so irgendwie eine Chance habe. Dieses Jahr habe ich ein bisschen weniger Werbung gemacht, aufgrund von dem, dass man mich sicher schon ein bisschen mehr kennt hat. Sicher immer noch im Umkreis natürlich das gestreut. Ich glaube, das bringt sicher auch viel. Aber sonst ja, kann ich mir das in dem Sinne nicht so erklären. Nein. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die anderen Werbung gemacht haben.
Spürst du die Beliebtheit und jetzt neu wahrscheinlich auch die Bekanntheit auch in deinem Alltag?
Ja, schon auch. Ja. Also gerade ganz klar am Anfang, im August eigentlich, da habe ich nicht einmal zum Haus können, ohne dass ich erkannt werde. Das ist immer, wenn mich irgendwo jemand erkennt, angesprochen oder man hat es halt. Man merkt, wenn Leute einen beobachten und erkennen, dann wird hinterher so ein bisschen genuschelt und oh ja, vermutlich wird sie das sein, das ist doch die Olympiasiegerin. Mittlerweile passiert es mir jeden Tag, aber doch immer wieder. Ich war letztens in der IKEA, da hat mir irgendein kleines Mädchen einfach so, weil ich random erkennt, irgendwie jetzt Mami, also wie hat ihre Mami quasi gesagt, ja, schau, das ist doch die Olympiasiegerin, und die Mami hat ihr eigentlich nicht geglaubt. Das Mädchen ist mir dann angesprochen und hat tatsächlich recht gehabt. Also, es sind immer sehr lustige Begegnungen, aber...
Hey, wie ist das? Ich stelle mir vor, das ist schon ein sehr grosser Wechsel zuvor. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn das vor eineinhalb Jahren passiert wäre, dass dich jemand erkannt hat aufgrund des Schiessen, dann ist das irgendjemand gewesen, der sich im Schiessen mega gut auskennt, der dich erkannt hat. Und jetzt ist es plötzlich so, dass man dich kennt. Wie ist das für dich, wenn das jetzt so fest wechselt, quasi wie fast von einem Tag auf den anderen?
Das ist am Anfang schon sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Also das ist wirklich, die ersten paar Mal war es extrem speziell gewesen. Und dann habe ich es aber relativ schnell so ein bisschen als mega schön abhökeln können, weil es wie mir aufgezeigt hat, okay, die Leute, die haben das mitbekommen, die haben das gesehen und sie können wieder den Wechsel machen von mich online gesehen irgendwo auf einem Video, um mich im echten Leben zu erkennen, auch in einem völlig anderen Outfit, in einem ganz anderen, ja, wenn man sich im Alltag irgendwo im Zug, denkt man sich gar nicht, dass man mich antreffen würde, aktiv oder so. Irgendwann an einem Sportevent ist klar, da bist ich halt ein bisschen Ausschau nach Sportlerinnen und Sportlern, aber also im Alltag ist das extrem speziell, von dem her, ja, schon nicht unbedingt eine riesige Umstellung gewesen. Ich glaube, es ist einfach gedacht, dass das halt jetzt so ist und auch das ein bisschen etwas Schönes anschauen.
Ich möchte nochmal zurück auf Gala schauen. Du hast ja leider nicht können dabei sein, weil du bist gerade an der Europameisterschaft gewesen, in Kroatien. Jetzt, das ist ja ein riesen Event mit vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern. All schön angezogen, feines Essen. Wie schade hast du es gefunden, dass du nicht hast können dabei sein und selber auf der Bühne oben stehen und im Goldregen rein dann mit dem Preis?
Das habe ich schon extrem schön gefunden. Also ich glaube, gerade wenn man so einen Preis gönnt, ist das immer viel, viel schöner. Man kann live dabei sein, wenn man live die Emotionen dann mitnehmen kann und also die Reaktionen von den Leuten, die vor Ort sind, überkommt. Darum war es so sehr, sehr schade gewesen. Aber eben, ich habe dann eigentlich schon geschlafen, als es verkündet worden ist. Ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe ganz viele Nachrichten auf dem Handy gehabt und das so können mitverfolgen. Ist auch ein schöner Moment gewesen. Aber klar, ich glaube, live dabei sein ist bei so etwas immer viel schöner.
Du bist ja in der Wettkampfvorbereitung und wahrscheinlich auch darum schon im Bett. Oft sonst kennt man es ja, dass es vielleicht noch eine Einschaltung gibt. Du hast wirklich irgendwie deinen Fokus halt schon voll auf den Wettkampf gehabt, dass das gar nicht möglich geworden ist. Oder wenn du sagst, bist du schon im Bett gewesen?
Ja, ich gehe eigentlich immer relativ früh ins Bett. Also ich schaue, dass ich am 10 Uhr schlafen kann. Die Verkündung wäre halt kurz nach dem 10 Uhr gewesen. Plus kommt halt dann dazu, dass eben das wird verkündet. Dann muss ich mich selber wieder... Ich muss ja wach bleiben, aktiv wach bleiben bis dann. Ich kann nicht schon halb schlafen und dann noch die Live-Schaltung machen. Und durch das bin ich sicher nach noch anderthalb Stunden sicher länger wach als normal. Durch das, dass wir kurz nachher einen Wettkampf hatten, ist das ja, mega schade gewesen, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe für mich wie müssen sagen, okay, im Moment die Priorität vor dem Wettkampf hat immer der Erholung, der Schlaf. Gerade jetzt auf diese Saison her, wo ich ein bisschen weniger können trainieren und sicher an die Regeneration untergelitten hat unter vielen anderen Terminen, ist es für mich wichtig gewesen, um auf den Wettkampf fahren, wirklich die letzte Woche vorher eigentlich das können priorisieren, dass dort gerade auch der Schlaf überhaupt nicht zu kurz kommt.
Du warst ja an einem speziellen Ort gewesen, und zwar eigentlich wieder zurück dort, wo man kann fast sagen, vieles angefangen hat. Auch wieder zu Kroatien, jetzt hilfst du mir, ob ich es richtig ausspreche, Osijek. Dort hast du ja qualifiziert für die Olympischen Spiele und der Rest ist ja dann bekannt mit Gold. Ist das ein spezielles Zurückkommen an diesem Ort?
Irgendwie nicht so speziell. Klar, es war das gleiche Hotel, es war der gleiche Parkplatz, wo wir vor einem Jahr gemerkt haben, dass ich meine Schiesssachen nicht dabei habe. Klar, es war ein anderer Schiessstand, was jetzt das mal die andere Disziplin war, jetzt im Luftgewehr. Darum, ich glaube, es wird dann spezieller, wenn wir dann wirklich Kleinkaliberanlage wieder zurückgehen, kann ich mir vorstellen. Es wird sicher auch speziell sein, wenn wir jetzt im Sommer auch in Châteauroux, wo die Olympischen Spiele waren, nochmal die Europameisterschaften im Kleinkaliber schiessen. Ich glaube, das wird dann schon nochmal speziell, so auf die Wettkampfstätte direkt zurückzugehen. Ja.
Jetzt hat es ja für dich an der EM eine Medaille gegeben, allerdings nicht in der Einzeldisziplin. Jetzt habe ich mich gefragt, ist man jetzt quasi, wenn man Olympiasiegerin ist, trotzdem zufrieden, dass es wenigstens eine Medaille gegeben hat, auch wenn es im Team war? Oder sind die Erwartungshaltungen mittlerweile so verschoben, dass das jetzt quasi schon fast eine Enttäuschung in Anführungs- und Schlusszeichen ist, dass es in einer Einzeldisziplin nicht für eine EM-Medaille gelangt hat?
Nein, ich glaube, eine Enttäuschung an sich ist es nicht gewesen. Es ist gerade in der Einzeldisziplin ist so ein bisschen das, was im Moment widerspiegelt im Training. Es ist nicht ganz eine einfache Vorbereitung war, ein bisschen andere Vorbereitung war. Es ist ja über die letzten Jahre eigentlich, also gerade im letzten Jahr anschaut, die schwächere Disziplin gesetzt, wo ich nicht erwarten kann, dass ich überall Medaillen gewinne. Oder es wäre die erste Einzelmedaille im Luftwerk. Von dem her wäre das ein riesen Erfolg gewesen, grundsätzlich. Darum ist es umso schöner, dass es mit dem Team jetzt geklappt hat. Dort sind wir jetzt gerade mit dem Luftwerk immer Vierte gewesen, Fünfte gewesen, Sechste gewesen. Die letzten paar Jahre, darum ist es dort schon extrem schön gewesen, dass wir das jetzt endlich geschafft haben, weil wir eben auch den Anspruch hatten, um wirklich dort eine Medaille zu gewinnen.
Du hast schon zweimal angesprochen, dass deine Vorbereitung nicht ganz optimal gelaufen ist. Kannst du vielleicht schnell ein bisschen sagen, was ist gewesen oder was ist anders gewesen dieses Jahr oder vielleicht auch anders als geplant?
Ja, anders als geplant nicht gross. Ich glaube, ich habe noch nie geplant vor den Olympischen Spielen, wenn ich dann die nächste Saison genau angehe. Das war noch alles offen gewesen. Klar, nach Olympia habe ich eine längere Pause gemacht bis Mitte Oktober. Sprich, wir fehlen. Ja, ich habe 2,5 Monate Pause gemacht, was sonst vielleicht uns gut kommt, 2 Wochen sind. Einerseits mal das. Auf der anderen Seite habe ich extrem viele andere Verpflichtungen gehabt, außerhalb vom aktiven Sport an sich. Das sind Interviews gewesen, das sind Referate gewesen, Einladungen zu Events, viele Ehrungen auch, wo immer noch stattfindet. Das hat mich extrem viel Zeit halt gekostet, wo ich halt nicht kann ins Training investieren konnte. Was so der grösste Unterschied war zu den letzten Jahren, wo ich natürlich eigentlich meine ganze Zeit dem Training können widmen konnte. Und jetzt das ein bisschen switchen und einen ein neuen Trainingsalltag mir konstruieren quasi mit all, wo es auch Platz hat für andere Termine. Das war zum einen die eine Umstellung, dass ich halt wirklich einfach weniger Stunden haben können machen. Darum musste ich die Struktur ein bisschen umstellen, dass ich halt wirklich die Zeit, die ich habe, mit hochqualitativem Training kann füllen kann. Und so eigentlich das ein bisschen kompensieren kann, dass ich weniger Stunden habe für eine höhere Intensität eigentlich.
Du hast jetzt gerade die Pausen angesprochen. Du bist ja auf Südamerika, hast dort einen Sprachaufenthalt gemacht, dann auch noch ein bisschen gereist. Ist das eigentlich bewusst schon im Voraus klar gewesen, dass du diese Pause gehen willst? Oder? Man kennt die Geschichte mit den Nina Christen, die nach ihrem Olympiagold dann recht Mühe gehabt, irgendwie wieder zurück in den Alltag zu kommen. Hat das mit der Rolle gespielt oder ist es völlig andere Beweggründe gewesen? Oder wie ist es zu dem gekommen?
Das hat sicher mitgespielt. Klar, wir haben gewusst, eben im Erfolgsfall haben wir jetzt ein bisschen gewusst, was auf uns zukommen würde. Oder? Damit rechnen kann man nie. Es ist ja bei jedem ein bisschen anders, wie dann halt das Interesse so ein bisschen ist. Darum habe ich schon mich relativ früh damit befasst und mich gefragt, ja, was mache ich denn nach dem Olympischen Spiel? Im Idealfall, nachdem ich gehen konnte und gut war. Aber auch für den Fall, dass es vielleicht halt knapp nicht reicht, was ja durchaus auch hätte sein können. Und ich glaube, da braucht man einfach Zeit, um das Ganze ein bisschen verarbeiten. Ich habe jetzt eben 2,5 Monate Pause, das hat es noch nie gegeben. Wenn ich 2 Wochen am Stück machen konnte, dann bin ich schon wirklich, es war schon viel gewesen. Darum haben wir das eigentlich schon fast ein Jahr vorher auf planen und geschaut, können wir das irgendwie machen. Wir haben es noch ein bisschen offen genommen, wie lang das denn die effektiv ist. Wir haben einfach gesagt, okay, dort gibt es sicher einen längeren Block, abhängig davon, eben, was ich dann für nötig empfinde oder wie das machen. Und ich habe dann eigentlich Anfang Jahr einmal habe ich dann die Ferien gebucht. Zumindest zum sagen können, okay, dort bin ich sicher mal weg. Das ist ganz sicher Ferien. Habe ich vorher und nachher noch ein bisschen anhängig in der Schweiz. Ist noch unklar gewesen dann. Aber ja, das ist eigentlich, habe ich gar nicht müssen diskutieren mit dem Trainer, das war relativ klar, dass der August wäre noch Training geplant gewesen, wir hatten noch eine Schweizer Meisterschaft gehabt. Das haben wir gar nicht gross müssen diskutieren, dass wir dort nicht weiter trainieren und jetzt die Schweizer Meisterschaft hat ausland.
Du bist ja, glaube ich, zuerst in Ecuador Spanisch lernen, hast dort in einem kleinen Fischerdorf gewohnt, auch viel gesurfen. Ist dir das wirklich gelungen, dann zum Abschalten Schüsse irgendwie einmal aus dem Kopf rausbringen, oder? Wie muss man sich die Zeit vorstellen?
Ja, ich glaube, es war schon sehr, sehr weit weg gewesen. Klar, es ist immer wieder zur Sprache gekommen, wenn man halt wieder Leute kennengelernt hat. Und die meisten hatten das irgendwie erfahren, dass ich halt Sportlerin bin und ja, kurz vor der Olympiasiegerin. Das war aber auch immer sehr, sehr schön gewesen. Dann ist es auch gar nicht gross darum gegangen, um jetzt das Schiessen erklären. Das war einfach gewesen, ja, cool, ich habe jetzt etwas Spannendes kennengelernt. Dann hat man dort halt einfach einen Tag rein. Ich hatte natürlich vorher immer ein sehr strukturiertes Leben gehabt und dort habe ich wirklich einfach das erste Mal ja, Halbtagsschule, einen halben Tag können machen, was ich auch wollte. Und das habe ich extrem genossen, um dort einfach mal ja, einfach können spazieren und nicht gross mit dem Schiessen beschäftigen, sondern halt einfach die Natur anschauen oder irgendwelche Tiere beobachten.
Ich habe es mega spannend gefunden, dass du den Schritt gemacht hast und sagst, ich bin dort weg, weil die andere Option, und das wäre vielleicht für viele irgendwie wie die logischer gewesen, wäre, wie quasi direkt nach den Olympischen Spielen halt das auch, gerade wenn du in einer Randsportart bist, irgendwie zu nutzen, um möglichst viele, sage ich jetzt, weißt du, gerade schon probieren, vielleicht Sponsoren irgendwie zu holen oder möglichst viel Auftritt zu machen, um dich und deine Marke vielleicht irgendwie ein bisschen bekannter machen, wo wahrscheinlich am besten würde ganz kurz nach dem grössten Erfolg irgendwie funktionieren. Und du hast eigentlich das Gegenteil gemacht, du bist dann eigentlich weg gewesen und hast gesagt, tschüss zusammen, ich mache jetzt nicht mit Schiessen und dann mit Auftritt. Hast du in einem Moment manchmal gedacht, ja, vielleicht hätte ich gleich noch ein, zwei Sachen sollen machen, oder ist das wirklich etwas, wo du sagst, nein, das ist ganz genau richtig gewesen, so wie es jetzt war?
Nein, bei uns nicht, dass ich dort weggegangen bin. Ich bin zuerst noch einen Monat in der Schweiz gewesen, wo ich Zeit hatte für alles, für eben verschiedene Termine, wo ich auch sehr, sehr vieles wahrgenommen habe. Und dann ist eben eigentlich von Anfang an habe ich das überall kommuniziert. Es war klar, dass ich dann im September wird weg sein. Und dann halt ab Ende Oktober wieder zur Verfügung stehen. Und dann ist das eigentlich relativ gut aufgegangen. So. Und es hat jetzt nicht extrem vieles noch gegeben, was ich im September finden hätte müssen machen. So.
Wie bist du eigentlich auf Spanisch gekommen? Du hast einen Papi mit italienischen Wurzeln. Ich weiss gar nicht, ob du eine Art Bilang aufgewachsen bist. Also haben die italienisch geredet? Ist es von dem her gekommen, dass du noch eine Sprache aus dem gleichen Wortstamm lernen willst? Oder weißt du, wie ist das passiert?
Wir haben daheim sehr, sehr selten italienisch geredet. Ich habe es leider erst eigentlich in der Schule wirklich gelernt. So. Aber klar, eben so Familie, je nachdem schon, mit den Großeltern müssen wir italienisch reden. So das Basic kann ich schon können. Ich weiß nicht, ich kann eigentlich mega gerne einfach Sprachen. In der Schule ist mir das extrem einfach immer gefallen, schon mit Französisch und Englisch. Und seit ich eigentlich jetzt in Biel wohne, sicher als Französisch wieder ein Stück besser wurde. Und darum habe ich gefunden, das ist wie gerade eine gäbige Beschäftigung, wenn ich schon in Südamerika gehe. Ein Grund ist halt auch gewesen, weil ich gewusst habe, in Südamerika können sehr wenig Englisch. Und es ist von Vorteil, wenn man ein bisschen Spanisch kann. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken zugemacht und gefunden, das wäre eigentlich ganz super Gelegenheit, das vor Ort dann probieren zu lernen.
Jetzt möchte ich noch mal zurückschauen auf das, ich habe es vorher schon gesagt, das war ein bisschen ein verrücktes Jahr gewesen. Ist dir eigentlich mittlerweile bewusst, was alles passiert ist? Oder gibt es immer noch Momente, wo du irgendwie morgen aufwachst und denkst, bin ich jetzt gerade aus einem Traum ausgewacht? Oder ist das jetzt wirklich angekommen in deinem Leben, gefestigt? Ja, das ist meine Geschichte, die hat wirklich so stark gefunden.
Ja, es passiert mir eigentlich nicht mehr, dass ich aufwache und verschrecke. So. Ich glaube, das war wirklich so in den ersten Wochen dann auch noch so gewesen, so. Aber nein, wirklich, ich habe die Medaille, die liegt am Bett, quasi. Es ist tatsächlich so. Ja, mittlerweile ist es wirklich schon so ein bisschen wieder zurück im Alltag. Es ist wie ein Titel, der einfach zu mir gehört, mit was man mich jetzt auch verbindet. Das ist extrem schön. Ich glaube, es ist eher wichtig, um das nicht grad direkt wieder vergessen, dass man das, also nicht in dem Sinn, dass ich vergesse es nicht, aber einfach so zu wissen, hey, du hast das erreicht, das ist ein riesen Erfolg. Gerade auch im Moment im Training, wenn es nicht so läuft, kann ich extrem auf das zurückgreifen und mir aus dem wieder Motivation schöpfen und sagen, doch, eigentlich, ich gehöre zu den Besten von der Welt. Ich darf mir jetzt einmal ein schlechtes Training leisten.
Was hat der Erfolg für dich verändert? Jetzt persönlich, klar, wir haben vorher davon gehabt, wie die Öffentlichkeit reagiert, dass du mehr erkannt wirst und so, aber was hat es für dich ganz persönlich verändert? Auch mit der Art und Weise, wie du vielleicht Trainings oder Wettkämpfe oder so angehst?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, jetzt ein Wettkampf, gerade in dieser Disziplin, wo ich Olympiasiegerin geworden bin, kommt jetzt im April. Die ersten zwei Weltcupen wird, ich stelle mir vor, es wird gleich noch mal ein bisschen spezieller sein, weil ich weiss, in dieser Disziplin bin ich jetzt wirklich letztes Jahr so erfolgreich gewesen. Ich wollte natürlich möglichst probieren, wieder erfolgreich zu sein, auch dieses Jahr. Auch wenn das im Schiessen keine Selbstverständlichkeit ist, dass das einfach so funktioniert. Und vielleicht eben neue Saison, sich wieder viele neue Gesichter auftauchen und die anderen haben auch trainiert und sich wieder verbessert. Aber ja, sonst ist die Situation, hat sich, glaube ich, nicht gross verändert. Ich glaube, es ist wirklich einfach eine Bestätigung, ein bisschen zum Wissen, dass das, was ich gemacht habe in den vergangenen Jahren oder die Art und Weise, wie ich trainiert habe, die funktioniert. Es gilt jetzt dort zwei, drei Schlüsse daraus zu ziehen, was könnte man vielleicht noch optimieren, was in welche Richtung wollte ich mich entwickeln, so ein bisschen Training anpassen und dann ändert sich sonst grundsätzlich nicht extrem viel.
Jetzt stelle ich mir vor, dass ich habe jetzt einfach mal, Olympiasieg ist das Größte, was du im Schiessen kannst erreichen. Und jetzt hast du das eigentlich, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig früh in deiner Karriere erreicht. Und wie ist das jetzt für dich, weißt du, wieder zurück in den Alltag rein, den du von vorher kennst, oder aber immer das grosse Ziel kannst, irgendwann mal vielleicht den Olympiasieg mal zu holen, aber jetzt hast du den. Ein neues Ziel zu setzen oder sich einfach für ein ganzes normales Training irgendwie zu motivieren, vielleicht in einer Phase, wo es irgendwie nicht so läuft. Wie ist dir der Wechsel gelungen oder wie ist das für dich so wieder zurück in den Alltagstrott rein, wo nichts mehr mit Olympia zu tun hat und weißt du, der Kontrast eigentlich vom Höhepunkt, weil viel höher geht es nicht mehr zurück wieder in den Alltag, wo wieder alles musst neu organisieren, neue Ziele setzen und so.
Ja, der Schritt ist nicht einfach. weil eben du schaffst wirklich die letzten, eigentlich seit ich angefangen habe, oder ja, sage jetzt die letzten 5-6 Jahre aktiv auf das Ziel Olympia her, dann schaffst du es, das kannst du teilnehmen und es läuft gerade so gut, dass ich sogar auch gewinnen konnte. Das war immer ja, der Idealfall gewesen, oder, wo man eher davon träumt, dass man es realistisch sieht. Das ist wirklich erst in den letzten Wochen vor Olympia für mich sehr realistisch geworden, dass das möglich ist. Und dann ist es natürlich schon schwierig, wenn man wieder zurück ins Training geht und sich muss motivieren, gerade auch an schwierigen Tagen, wo es nicht so läuft, um zu sagen, komm jetzt, mach nochmal weiter, du hast das und das Ziel. Und im Hinterkopf schwirrt man so ein bisschen nach, so, ja, aber eigentlich bist du ja schon Olympiasiegerin. Also das ist schon ein schwieriger Switch, wo ich auch jetzt immer noch ein bisschen Mühe habe, damit manchmal zum wirklich die neuen Ziele schon so gefestigt zu haben im Kopf, weil halt die auch noch nicht so lange definiert sind, oder? Ich meine, die habe ich eben jetzt im letzten halben Jahr wieder definiert für die nächsten paar Jahre. Und vorher habe ich eigentlich jahrelang immer das gleiche Ziel gehabt. Und das war einfach gewesen, besser zu werden, an die Weltspitze zu kommen. Und jetzt, wo ich dort bin, ist es halt, musst du die Ziele ein anders formulieren oder eine andere Herangehensweise an die Wettkämpfe auch.
Und wie sieht das jetzt aus? Also was sind, wenn man das konkret fragt, was sind jetzt deine Ziele?
Ja, ich glaube, das ist ganz klar die WM Ende Jahr im Fokus. Das ist das grosse Highlight, das wir haben. Und ja, ich glaube, wenn alles ideal läuft, wird es dann möglich sein, um die Medaille zu kämpfen. Das wird sicher das Ziel sein, um dort bei den Besten dabei zu sein.
Ich möchte nochmal zurück an die Olympischen Spiele. Und zwar habe ich etwas Lustiges gelesen. Und zwar erzählen die euch offenbar ja immer einen Witz vor dem Finale. Nicht nur den Olympischen Spiel, sondern auch sonst. Und der vor dem Boris, vor dem entscheidenden Wettkampf, sagt, so schlecht war, dass er gerade wieder lustig war. Magst du dich noch erinnern? Kannst du uns das erzählen?
Ich kann ihn eben schlecht erzählen, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wie ich ihn gut erzählen müsste. Aber ja, nein, ich glaube, das lassen wir besser sein.
Aber wie hat sich das, ist das wirklich, hat sich das eingebürgert? Weil ich gemerkt habe, die brauchen nochmal etwas für einen Spannungsabfall. Oder was steckt hinter dieser Witzgeschichte?
Also der ganz genaue Ursprung weiß ich eigentlich nicht mehr. Ich weiß einfach, dass wir das Ziel von dem ist, dass wir die Lockerheit mitnehmen auch, oder behalten auch in den Finals, gerade in der Vorbereitung vom Finale. Durch das, dass dort im Idealfall nochmal kurz lachen musst, ist gerade das Schiessen nochmal sehr weit weg. Du hast wieder so eine viel lockerere Stimmung. Ich glaube, die Körperspannung wird ein weniger. Und das hilft oder hat mir auch immer extrem viel geholfen, um genau die Einstellung nachher weiterzunehmen für den Wettkampf oder für den Finale. Weil das ist wirklich eigentlich etwas vom Letzten, wo du fast noch mitbekommst, wo extern ist. Das finde ich etwas extrem Wertvolles, was wir so als Teamkultur uns erarbeitet haben, um uns gegenseitig auch so noch mal ein bisschen motivieren.
Weil eben der Mix zwischen enormer Anspannung, Nervosität und gleich irgendwie die Lockerheit bewahren, ist ja ein schwieriger Spagat. Im Jahr, oder? Das wird ein bisschen auf das herzielen, um das kurz einmal noch ein bisschen aufbrechen, dass man sich irgendwie nicht verkopft. Und
ja, ich glaube, das ist das, was am Schluss das Schwierigste ist im Wettkampf selber, dass man das richtige Level von Anspannung und Entspannung findet. Oder? Das ist bei jedem ein bisschen anders. Die einen müssen wirklich sehr, sehr entspannt und locker sein, damit sie wirklich das einfach aus Freude raus machen. Andere müssen sehr, sehr fokussiert sein und haben halt dafür, sind ein bisschen mehr angespannt durch das. Ich habe so ein einen Mix eigentlich, dass ich eher probiere, so auf der lockeren Seite zu sein, gerade im Kopf mit der Einstellung, dass ich mich dort nicht zu fest verbeisse. Aber trotzdem muss ich wie einen gewissen Anspruch an meine Qualität auch haben, wo dann auch wieder Anspannung ist, dass ich mir wirklich sehr hohe Ziele setze, gerade auch im Wettkampf an meine Qualität und Ausführung der Schüsse, damit ich wirklich probiere, ans Maximum herzugehen. Und dann ist aber auch wieder ein bisschen Anspannung rum. Das ist immer so ein bisschen ein Spiel. Eines muss es ein bisschen mehr Entspannung sein, eines muss es ein bisschen mehr angespannt sein. Das ist auch während dem Final, ändert sich das von Situation zu Situation. Das ist etwas vom Schwierigsten, glaube ich, so eine Sportlerin da sein.
Du hast ja mal gesagt, dass du hättest wie müssen lernen, es ist okay, nervös zu sein, die anderen sind es wahrscheinlich auch. Ist das auch so ein bisschen ein Leitsatz geworden, der dir enorm hilft?
Ja, klar. Also, das ist etwas, also, ja, das kann mir niemand erzählen, dass sie dort in einem Olympiafinal völlig entspannt in einem Training dort knüllen und den Wettkampf startet. Also, Das glaube ich einfach nicht. Und, ich meine, ich bin auch nervös gewesen, man hat es mir vielleicht von außen nicht angesehen, aber das ist einfach der Umgang, den ich mit dem hatte, dass ich das nicht als Nervosität im Sinn von negativ gesehen habe, sondern bei mir ist Nervosität immer etwas Gutes, weil ich weiß, okay, das bedeutet mir etwas, darum bin ich nervös. Und das heisst, ich muss jetzt den Schalter umlegen und probiere das Beste zu geben. Und so löse ich eigentlich das Problem mit der Nervosität.
Jetzt teilst du dir mit Marco Odermatt, dem Manager. Und Skifahren ist ja so ein Nationalsport in der Schweiz und Schiessen ist sie eigentlich auch, wenn man schaut, wie viel das schiessen. Irgendwo im Verein und so weiter. Und gleich sind es irgendwie völlig andere Welten. Ich spreche jetzt eigentlich die Vermarktung an, oder? Ein Marco Odermatt kann dann, wenn er Olympiasieger wird, reich werden. Ist das für dich auch möglich geworden durch das? Also rennen dir jetzt Sponsoren auch die Haustür ein? Oder ist es halt wirklich eine andere Welt gleich?
Ja, es ist trotzdem eine andere Welt. Also klar, es ist eine andere Situation als ohne Olympiasieg. Das hat sicher viele Türen aufgemacht und viele Möglichkeiten eröffnet, um auf Sponsorensuche zu gehen. Aber es ist nichtsdestotrotz nicht das Gleiche wie ein Sportart, wo alle Wochen irgendwo in den Medien präsent ist. Oder, und das macht immer noch den grossen Unterschied nachher bei der Sponsorensuche, dass man präsent ist, dass man überall wieder auftaucht. Und das ist für mich extrem viel schwieriger als für einen Marco Odermatt. Der muss wahrscheinlich froh sein, wenn er nicht alltäglich in einer Zeitung spricht oder irgendwo etwas kommt von ihm. Ich bin immer noch froh über jeden Artikel, der erscheint. Oder? Das ist trotzdem so. Aber es macht es sicher ein Stück weit einfacher. Es sind ein bisschen, auch von meiner Seite natürlich, jetzt ein bisschen andere Forderungen da als noch vor einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, ja, den besten Mix zu finden, herauszufinden, was ist machbar finanziell. Aber trotzdem eigentlich probiere ich, so ein bisschen meine Werte zu vertreten und eigentlich coole Partner zu finden, die ich wirklich kann vertreten und nicht nur wegen Geld machen.
Hast du eine Erklärung für eben, ich habe es vorhin ein bisschen angetönt, es gibt viele Schützinnen und Schützen in der Schweiz, eigentlich die Basis ist recht breit und trotzdem ist irgendwie, lebt es ein bisschen das Nischen da sein bis zum Moment von eben Olympischen Spielen oder so. Ist das einfach das Los von vielen Sportarten oder hast du einen konkreten Verdacht, an was das könnte liegen?
Oh nein, da habe ich jetzt nicht einen konkreten Plan oder Idee, wieso dass das genau so ist. Ich glaube, am Schluss ist es gleich eine Randsportart, weil halt, es ist gleich nicht so bekannt. Also vor allem nicht der Spitzensport in dieser Sportart. Dass es ein breiter Sport ist, dass man das hobbymäßig macht, das ist, glaube ich, in der Schweiz extrem verbreitet, weil praktisch jedes Dorf hat einen Schießstand. Die Vereine sind nicht mehr sehr, sehr gross überall, aber es gibt sie noch überall. Das ist von dem her schon sehr verankert. Aber selbst, ja, ich glaube, so zu wissen, dass ich als Profiathletin unterwegs bin, seit mehreren Jahren und nicht nebenzu noch mal arbeiten, ist für viele fast unerklärlich, wie das geht. Oder ja, dass es das überhaupt gibt im Sportschießen. So. Und auf die andere Seite, wenn ich das nicht wäre, dann wäre ich nie an der Weltspitze. Dann wäre ich fern abgeschlagen von allem, weil das einfach nicht möglich ist. Weil der Trainingsaufwand so hoch ist, um wirklich zu den Besten der Welt zu gehören.
Hat eigentlich der Olympiasieg in dir langfristige Perspektive irgendetwas verändert? Oder? Du hast gesagt, du kannst als Profi leben, aber das ist ja dann nicht das Leben ins Haus und Braus, sondern man kommt irgendwie durchs Jahr durch, und, aber gross sparen oder so bleibt nicht. Hat das jetzt Perspektive verändert, dass du kannst vorstellen, okay, das mache ich jetzt auch noch über viele Jahre oder denkt man schon wieder im nächsten Olympiazyklus?
Ich habe mir das nie so genau überlegt. Ich fand, also klar, man denkt am Schluss ein bisschen so einen Olympiazyklus, weil vieles von dem abhängig ist, wie man die Sachen angeht. Auf die andere Seite mache ich es so lange, dass ich Freude daran habe und konkurrenzfähig bin. Also ich glaube, wenn mir das halt in 2 Wochen absolut keinen Spass mehr macht, in 2 Wochen würde ich es mir wirklich zuerst noch ein bisschen überlegen. Aber wenn ich jetzt in 2 Jahren finde, boah, nein, das war es jetzt, ich habe vieles erreicht von dem, was ich wollte. Ich hatte eine super schöne Zeit, ich habe es extrem genossen, so als Athletin auf der Welt unterwegs zu sein. Aber das war es jetzt für mich, ich wollte irgendeine Ausbildung machen und arbeiten, dann ist es so. Aber es kann auch sein, dass ich noch 10 Jahre weitermache. Also das ist extrem schwierig zu sagen. Also da habe ich nicht einen konkreten Plan, wann das ich aufhöre und wie lange das noch weitergeht.
Du hast vorher auch kurz gesagt, dass es schwierig war, so wie die Rückkehr in den Trainingsalltag und so weiter. Jetzt haben wir letzte Woche, glaube ich, ein spezielles Experiment gewagt, einen besonderen Anreiz gesetzt, das Training ein bisschen verändert. Du hast eine Woche lang, also an 5 Tagen, jeden Tag für etwa 12 Stunden geschossen. Ich glaube, etwa 1000 Schuss am Tag. Wie ist die Idee entstanden? Ist das eben einen neuen Anreiz suchen oder ist mehr dahinter?
Nein, es ist schon eigentlich unter dem entstanden, irgendetwas Neues zu machen oder etwas, wieder irgendetwas zu haben, was wir uns fest, daran festhalten können. Wir haben immer schon so ein bisschen aus der Komfortzone Challenges gemacht. Die waren eher so ein bisschen im kleineren Rahmen, gewesen, nie so gross, wie jetzt das so rausgekommen ist. Und da haben wir eigentlich ja, mit meinen 2 Teamkollegen, die das mitgemacht haben, ja, wir trainieren eigentlich praktisch jeden Tag miteinander und dann diskutierst du immer so ein bisschen, ja, was könnte man machen, wir wollen noch irgendetwas Spezielles machen, wir wollen eine neue Challenge. Und dann sind wir dann, ja, irgendwann auf das Thema gekommen, hat jemand vorgeschlagen, hey, wir könnten ja 5000 Schuss in einer Woche schiessen. Heisst ungefähr 12 Stunden am Tag aktiv schiessen. Darum, ja, und irgendwie haben wir dann nie gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir haben gefunden, ja, wieso nicht, das ist doch eine gute Challenge, die wird schwierig sein. Es wird uns fordern, wir werden wirklich mental und körperlich an unsere Grenzen kommen. Und das war genau das Ziel gewesen, und das haben wir eigentlich erreicht.
Für die, die jetzt keine Ahnung haben, wie ein Schusstraining so aussieht, kannst du nicht einen Vergleich machen, so, weißt, wie viele Schüsse du normal machst oder wie lange das Training normal ist? Auch, dass man so die Relation hat zu dem, was ihr jetzt letzte Woche gemacht habt.
Ja, ich glaube, normalerweise ist ein Training wirklich lieber sind irgendwo 3,5 Stunden, dann sind das vielleicht 200 Schuss. Und eben jetzt letzte Woche haben wir eigentlich 12 Stunden 1000 Schuss gemacht. So.
Und was ist jetzt das, so die grösste Umstellung? Weißt du, ist das Konzentration haben, also die mentale Komponente, oder ist es irgendwann auch wirklich eine körperliche Ausdauerfrage, weil es einfach irgendwie 3 oder 4 Mal länger ist als ein normales Training? Oder was ist das, wo am meisten an Grenzen kommst?
Also das war beides eine grosse Herausforderung. Ich glaube, ja, die grösste Herausforderung, klar, ist die mentale Seite, dass man wirklich auch halt am Abend nach 10 Stunden schiessen immer noch probiert, die Qualität hoch zu behalten. Klar muss man die Erwartungen abschrauben. Man wird nicht mehr so leistungsfähig sein, wie ich das am Morgen gewesen bin oder wie ich das in einem Wettkampf bin. Das ist einfach nicht das Gleiche. Weil ich bin ja schon extrem ermüdet. Aber es war genau das Ziel, das wir hatten, um uns in so eine Stresssituation reinzubringen. Weil das sind die Situationen, wo man extrem wenig trainieren kann im Training. Weil so eine Situation zu erzeugen, ist extrem schwierig. Klar kann ich einen Wettkampf simulieren, aber im Hinterkopf weiß ich trotzdem, das ist ja nur das Training. Wenn es jetzt nicht so gut läuft. Und so immer müde zu Zustand trainieren, das ist extrem schwierig. Und darum sind das eigentlich fast die wertvolleren Stunden gewesen, eigentlich die 2-Tageshälfte. Und man müsste damit befassen, okay, ich kann nicht mal alles perfekt machen, aber wie kann ich trotzdem noch möglichst effizient trainieren? Sprich, ich muss mein Schiessen vereinfachen. Ich muss alles möglichst einfach halten, nichts kompliziert zu machen. Wirklich einfach, wir arbeiten mit so Keypoints, die wichtig sind für jeden Schuss. Und das bricht schon oben ab, da ist am Schluss einfach nur noch etwas wichtig. Also für mich ist nur noch wichtig, okay, die letzte Ausatmung vor dem Schuss, die muss sauber sein. Und dann hat das immer noch funktioniert. Und wenn ich am Wettkampf schieße, dann habe ich 5-6 Punkte, okay, jetzt muss ich das und das machen, dann funktioniert es.
Und was ist so jetzt haben wir... Was ist jetzt so quasi die Schlüsselerkenntnis nach dieser Woche? Also weißt du, was hat es da gebraucht oder was ist auch das, was du vielleicht kannst mitnehmen jetzt aus dieser Woche?
Ja, ich glaube, eben mitnehmen ist, dass es auch immer, dass es erstens mal so, wie ich es jetzt habe, was ich mir antrainiert habe, funktioniert schon sehr gut. Wir haben alle eigentlich erstaunlicherweise relativ hohes Level können behalten. Bis auch Ende Woche haben wir immer wieder so kleine Match geschossen, um das vergleichen zu können. Das war extrem schwierig zum Einschätzen, wie wird unser Level einfach sinken, weil wir müde sind und uns körperlich auch nicht mehr so zwingen, um ans Maximum zu gehen. Und auf der anderen Seite ist es selbst eben im völlig ermüdeten Zustand ist es mir irgendwie möglich, zum gut zu schiessen. Sprich, ich habe wieder neue Schubladen gefüllt, in dem Sinn, wo ich in einem Wettkampf wie im Olympiafinale nachher kann brauchen kann. Wo ich nicht klar kann sagen, ich mache jetzt diese Schublade auf, sondern das sind so Kleinigkeiten, wo du dir intuitiv aneignest oder dann im Hinterkopf auch behaltest, okay, ah ja, dort. Aber wenn es schwierig wird, wenn ich müde bin und mir eigentlich schon alles wehtut, dann sind nur die 2 Sachen wichtig. Eben wie jetzt zum Beispiel das Atmen.
Ich meine, ihr schiessen dort für hohe Punktzahl im Millimeterbereich auf ein Ziel. Jetzt, wenn man so viele Schüsse abgibt am Tag und dann irgendwann mental und körperlich müde ist, wenn da mal geht da ein Schuss mal ab und dann trifft man nicht mal mit Hunktenkreis und verschreckt dann, oh, was ist jetzt gewesen? Oder reden wir da eben von Abweichungen dann im Millimeterbereich zu, wenn du topfit bist?
Nein, also die Schüsse sind, also das wäre ein fataler Fehler, wenn so etwas passiert, wenn er einfach abgeht. Das passiert trotzdem nicht. Ja, das sind kleine Fehler in dem Sinn. Also wir reden dann davon, dass halt dann, wenn du normalerweise 99 schießt, dann schießt halt Dinge vielleicht 97, so im Schnitt, über den ganzen Tag rein. Ich glaube, das sind kleine Abweichungen gewesen, wo wir eben das Level trotzdem extrem hoch haben können behalten, was für uns alle erstaunlich war. Klar, nicht immer über die ganze Zeit. Es haben alle mal Phasen gehabt, wo es halt nicht mehr funktioniert hat, weil man eben auf die einen Seite mental extrem gestresst war, weil man halt zum Beispiel am Mittwochnachmittag, wo wir eigentlich mehr als die Hälfte schon geschafft haben, bin ich in ein extremes Loch hineingefallen, weil ich gewusst habe, okay, ich habe jetzt zwar über die Hälfte geschafft, aber das kommt ja alles nochmal. Und im Wissen, wie sich das jetzt schon angefühlt hat, die letzten zwei Tage, habe ich bis Ende eigentlich nicht mehr gesehen. Dort habe ich wirklich mal kurz nicht gewusst, wie ich das schaffe, bis Ende Woche durchzuheben. Und aber dann halt über die anderen zwei, die weitergemacht haben und gefunden haben, hey, look, eben, es geht noch weiter. Wir haben uns wieder eine Challenge gestellt. Also kleinere Challenges in der Aufgabe, rein, um wirklich durchzubeissen. Und dann, ja, machst halt weiter und gehst wirklich an die Grenzen bis zum Schluss.
Wenn du in einem Loch hin bist, eben klar, das hilft, dass die anderen dran sind, aber gibt es sonst noch irgendetwas, was man dann macht? Also, weißt, die anderen Sportarten, ich bin am meisten im Tennis daheim. Im Tennis, wenn es mal wirklich gar nicht läuft, dann schmeißt du mal irgendeinen Schlägerquer über den Platz oder schreist mal irgendwie um oder irgendetwas, weißt du, das mal ein bisschen Dampf ablässt, irgendwie mal einfach das alles rauslässt. Und ich, wenn ich dich im Wettkampf sehe, klar, dort passiert ja gar nichts. Gefühlt für mich als Live aus, passiert gar nichts, was auf der emotionalen Ebene, sag ich wirklich, bis der Wettkampf komplett durch ist. Gibt es im Training so einen Moment, wo es das bei euch auch gibt, dass die Emotionen nicht gerade so dermaßen kontrolliert sind, wie das bei euch im Wettkampf ist? Oder ist das wirklich etwas, wo es im Schiessen einfach gar nicht gibt?
Nochmal, das gibt es schon. Aber das hält sich dann in Grenzen. Also dann kann ich, wenn ich dann den Händchen abziehe, dann rühre ich vielleicht den am Boden oder ich rühre irgendwie eine Hülse führen. Also ich habe nicht das andere Material schon wirklich einfach viel zu teuer, viel zu heikel. Nicht so einfach ersetzbar wie ein Tennisschläger, ja, das wieder kaputt machen. Dem Fall ist trotzdem extrem Sorge. Das wäre ein fataler Fehler, wenn du das machst. Und sonst hast du dann nachher vielleicht wieder ein Jahr lang, bis du das Material zusammen hast. Und von dem her, ja, die Zeit haben wir halt nicht. Darum, nein, das probierst du irgendwie ein bisschen reinzufressen. Das ist eben zum Beispiel etwas, was mir ein bisschen schwierig gefallen ist, dass ich das wirklich können durchziehen bis zum Schluss. Ich glaube, normalerweise, wenn ich so ein Training habe, ich bin meistens am Nachmittag, mache ich nachher Sport oder sonst eine Aktivität, wo ich mich dann wie kann vorausgabe und dann kann ich, wenn ich gehe säckeln, dann bestrafe ich mich halt und muss noch ein bisschen schneller rennen. Das ist halt jetzt nicht möglich gewesen, weil wir die Zeit gar nicht hatten. Oder? Das ist wirklich darum auch nochmal so ein eine Aufgabe gewesen für mich, zum Lehren da drin, oder? Dass ich, wie gehe ich mit den Emotionen um, wo negativ sind, was mache ich mit denen? Wie kann ich die in mich reinfressen, ohne dass sie mich eigentlich auffressen und zerstören am Schluss.
Ich habe das gerade fragen. Ich meine, wenn du den ganzen Tag eigentlich nicht viel anders machst als schiessen, vielleicht noch kurz etwas essen, mal aufs WC gehen und nachher zu Abend setzt du ins Bett, um dich wieder erholen, schiessst du dann nicht einfach gedanklich noch die ganze Nacht weiter? Oder kann man dann einfach abstellen? Eben, sonst gehst du vielleicht irgendwo noch rennen und Kopf lüften, sonst etwas machen. Die Zeit hast du jetzt alles nicht gehabt.
Ja, mir ist tatsächlich extrem schwierig gefallen zum Einschlafen gerade, weil ich wirklich halt mega aktiv gewesen bin am Schiessen, mega schnell zusammengeräumt habe, direkt heiß Bett und dann natürlich innerhalb von 30 Sekunden am liebsten geschlafen hat, weil ich müde gewesen wäre. Aber der ganze Körper war schon am Arbeiten gewesen. Also es ist wie, wenn du oben ins Training gehst bis um 10 Uhr, dann kannst du nicht am 11 Uhr schon schlafen. Geht halt nicht, weil der Körper auch noch wach ist. Dort habe ich dann wirklich die ersten zwei Tage habe ich mich eigentlich noch ein bisschen genervt darüber. Dann habe ich dann angefangen mit ein bisschen Yoga, um wieder oben runterzufahren, dass ich dann möglichst schnell einschlafen kann. Das sind gute 20 Minuten, die ich dort investieren konnte, wo ich sonst einfach im Bett gelegen wach im Bett gelegen wäre, so zum Einschlafen. Ich habe nicht weitergeschossen im Traum, weil ich mich relativ schlecht kann an meine Träume erinnern. Aber wir haben einen im Team, das Franzi träumt aber relativ viel. Und die hat dann aber ja, manchmal hat sie noch ein bisschen weitergeschossen.
Zum Abschluss, wir haben schon ein bisschen vorgeschaut, mich nimmt es gleich noch wunder. Wir haben ein bisschen gesagt, eben so, du wirst erkannt in der Schweiz, in der Öffentlichkeit. Wenn du jetzt auf den Wettkampfplatz kommst, bei deiner Konkurrentin, hat sich dein Standing verändert? Wird das auch gegen dich ausgespielt, indem man dich dann ein bisschen in die Favoritenrolle drängt, wo andere dann vielleicht die nötige Ruhe gibt, um zu sagen, nein, wir sind jetzt da nicht die, die muss oder sagt, oder ist das gleich? So die Wettkämpfe, die du jetzt schon gemacht hast?
Ich glaube, es ist nicht gross anders. Es ist, glaube ich, eher, dass klar, es gibt zwei, drei, sind eher jüngere Athleten, die dann so ein bisschen raufschauen und vielleicht gleich mal gerne ein Foto machen, was ich natürlich sehr gerne mache. Ich glaube, so von den direkten Konkurrentinnen quasi, die auf ähnlichem Niveau sind, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemerkt, dass sie mir wie so die Favoritenrolle zuschieben. Und selbst wenn, sind das im Schiessen alle. Also ich glaube, da gibt es wie nicht jemanden, der muss gewinnen. Ich selber bin auch in der Lage, dass ich wie nicht muss bestätigen, dass ich zu der Beste gehöre. Sonst hätte ich nicht letztes Jahr mehrere Wettkämpfe gewonnen. Darum ist es am Schluss ist das Druck, den ich mir selber mache oder mein Anspruch an mich selber, den ich habe, um erfolgreich zu sein und nicht irgendetwas, wo die anderen Athletinnen mir auferlegen. Quasi.
Cool, ey. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir die meisten Sachen besprochen, die wir angeschaut haben. Ich habe es mega spannend gefunden, den Einblick nochmal, was sich quasi alles verändert hat. Weil ich mag mich noch gut erinnern an das letzte Gespräch, wo so Olympia ist so, ja, es ist eher unrealistisch, dass es überhaupt läuft, weil du bis dahin bist du noch mega viel, einfach vor allem im Team erfolgreich gewesen, wo nicht olympisch war. Und so schnell hat sich es verändert. Jetzt reden wir über Olympiasieg und wie sich das Leben verändert, wenn man Olympiagold hat. Sehr, sehr spannend gewesen. Ich wünsche dir ganz gute Saison. Ich hoffe, dass du deine neuen Ziele erreichst. Und wer weiß, vielleicht diskutieren wir dann irgendwann in einem Jahr wieder darüber, was sich dann mal alles verändert hat. So oder so, aber ein ganz erfolgreiches Jahr.
Danke vielmals. Merci.
Ja, und wie immer, wenn wir auch noch ein bisschen auf sonstige Sportgeschehen im Aargau schauen. Wir haben ein paar News zusammengetragen, was sonst schon passiert ist. Und ja, Wintersport, oder vielleicht anders gesagt, der Winter nähert ja langsam seinem Ende. Aber es gibt durchaus auch noch Wintersport zu vermelden. Und zwar Görling. Und da sind wir noch logisch beim Team Tirinzoni vom Görling Club Aarau. Die haben mal wieder eine WM gespielt und wie hätte es anders sein? Sie sind ins Finale gekommen, zum sechsten Mal nacheinander. Nur leider, und da kommt jetzt leider, haben sie das Finale dann verloren gegen Kanada mit 3-7. Aber nichtsdestotrotz, wieder eine WM-Medaille, wieder ein WM-Finale. Ja, die Erfolgsgeschichte geht weiter.
Ja, krasse Serie, sechsmal WM-Finale. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendjemand geschafft hat. Ich würde jetzt auch mal behaupten, nein. Und darum herzliche Gratulation an dieser Stelle zum weiteren Finale. Und wir würden sagen, machen wir ein siebten WM-Finale und dann wieder Gold. Und dann ziehen wir die Serie noch ein bisschen weiter. Wir switchen. Immer noch Winter, also nicht klassische Wintersportarten, für Hallensportarten, die im Winterhalbjahr gespielt werden. Wir gehen zum Basketball und dort ist Playoff-Zeit in der Nazi-A von den Frauen. Und es kommt dort tatsächlich zum Aargauer Duell. Wir haben ja zwei Teams in der Nazi-A, Baden-Basket 54 und Alte Kante Aarau. Und die spielen jetzt aktuell gerade in dieser Woche gegeneinander im Playoff-Viertelfinal. Am Dienstag diese Woche war das erste Spiel in Baden. Baden, der als Favorit in die Serie geht, hat das erste Spiel gewonnen. Allerdings nur sehr, sehr knapp mit 65-63. Das war enger, als das viele erwartet haben. Weil Baden doch in der Qualifikation deutlich vor Aarau war, also Platz 3 beleidigt hat, während Aarau auf dem 6. war, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, das verspricht doch einiges an Spannung für das zweite Spiel. Und das wäre am Donnerstag in dieser Woche und findet am 8:30 in der Terrihalle Aarau statt. Wäre also definitiv ein Besuch wert für all die, die sich für Basketball interessieren und dann noch nichts vorhaben.
Dann eine weitere Hallensportart, Volleyball. Frauen, auch da ist es in den Playoffs zum Derby gekommen. Zwar im Halbfinale, Nazi B. Der BTV Aarau gegen Kanti Body gespielt und sich dort mit 2-0 durchgesetzt. Und im Moment läuft die Finalserie und auch die ist gut losgegangen für die Aarauerinnen. Und zwar haben sie den ersten Match gewonnen gegen Könitz mit 3-2 Sätzen. Und jetzt am nächsten Sonntag geht es dann weiter zu Bern auswärts ab dem 5. Jetzt ist es aber so, selbst wenn sie die Finalserie gewinnen, können sie nicht aufsteigen. Und zwar aus einem ziemlich komplizierten Grund. Wir haben das in der Aargauer Zeitung ein bisschen genauer versucht zu erklären, und zwar mein Kollege Silvan Hartmann. Also alle, die es genauer wissen wollen, warum sie jetzt dieses Jahr nicht aufsteigen dürfen, obwohl sie eigentlich gerne würden aufsteigen in mittelfristiger Zukunft, zählen sich doch den Artikel gönnen und dann weiss man mehr Bescheid, als wenn wir mit unserem Halbwissen das jetzt da irgendwie versuchen zu erklären.
Es ist definitiv die bessere Idee, weil eben ganz so trivial ist es nicht. Ja, lohnt sich dort reinlesen und wir drücken natürlich so oder so die Daumen, dass das einen hoffentlichen ACB-Meistertitel gibt, auch wenn es dann nicht sollte zum Aufstieg länger, dann machen wir das halt nächstes Jahr. Wir gehen noch zum Handball, weil auch dort läuft einiges und auch dort geht es langsam aber sicher am Ende der Saison entgegen. Wir fangen dort an und zwar mit dem besten Frauenteam, das wir im Kanton Aargau haben. Das ist die HSG Aargau Ost, wo als Aufsteigerinnen in den ACB sich gerade direkt für das Aufstiegsspiel qualifiziert haben in Richtung Nazi A. Dort ist es momentan so, in dieser Aufabstiegszone sind 4 Teams drin. Wenn ich das richtig nachgeschaut habe, ich habe kurz vorne schon den Modus anschauen, dass ich da kein Zeich erzähle. Die 4 Teams spielen jeweils 4-mal gegeneinander, also insgesamt 12 Spiele. Und die besten 3 Teams steigen auf, also 3 von 4 spielen nächstes Jahr in der Nazi A. Und es ist momentan so, dass 4 Spiele durch sind für die HSG Aargau Ost. Bis jetzt hat es aber erst leider einen Punkt gegeben. Das heisst, momentan stehen sie auf dem 4. Platz und entsprechend auf dem einzigen, der nicht einen Aufstieg bedeuten in der Nazi A. Aber es geht ja noch lang. Es sind nochmal 8 Spiele, die kommen. Und der Rückstand auf Stans, der auf Platz 3 ist, beträgt nur 3 Punkte. Das ist also noch nichts verloren. Wir drücken die Daumen, dass das vielleicht noch reicht und es dann gerade der nächste Aufstieg Richtung Nazi A gibt für die HSG Aargau Ost. Und wenn wir schon gerade in der Nazi B sind, bleiben wir in dieser Liga, switchen aber zu den Männern. In der ACB sind es 2 Aargauer Teams, die dort im Einsatz stehen. Einerseits Möhlin am Ende von der Tabelle, also nicht ganz am Ende, aber im Abstiegskampf mit dabei dort. Die sind noch nicht ganz sicher, dass sie weiterhin in der ACB werden können spielen. In den letzten paar Runden brauchen sie nur ein paar Punkte. Momentan sind sie nicht auf dem Abstiegsplatz. Wir hoffen fest, dass das so bleibt. Und am anderen Ende der Tabelle, also ganz vorne, ist Baden-Endingen, wo dort auf Rang 2 steht. Und entsprechend auf dem Platz, wo wir berechtigen zu dieser Nazi B. Das ist kein Barrage, es ist nicht irgendwie gegen das Nazi A-Team, aber der erste gegen den zweiten von der Nazi B spielt in einer Best-of-Five-Serie den Aufsteiger aus. Und dort wäre das Team aus dem Aargau momentan mit dabei. Und wir hoffen, dass das bis zum Schluss so bleibt und wir dann vielleicht nächstes Jahr 2 Nazi A-Teams hätten. Dass also Sur noch, HSC Surara noch ein bisschen Konkurrenz aus dem eigenen Kanton bekommt. Aber für den HSC gebe ich zu dir, Mede, da kennst du dich wesentlich besser aus. Gib uns doch schnell ein Update, was denn beim HSC aktuell gerade läuft.
Da kommen die Playoffs langsam näher. Es sind noch 2 Runden zu spielen in der Hauptrunde. Und der HSC ist im Moment 5. Das würde dann auf ein Duell mit GC Amicizia rauslaufen. Und da gilt es jetzt, den Platz zu halten. 5. bleiben. Von hinten kommt Kreuzlingen, sind 2 Punkte zurück. Ja, aber obwohl der HSC in den letzten Spielen recht die Achterbahn durchgemacht hat, der Gefühle oft sehr schlecht gestartet und dann das Spiel doch noch gekehrt, bin ich zuversichtlich, dass das gönnt. Und dann geht es in den Playoffs los, Viertelfinal gegen GC und die sind selber auch ein bisschen auf der Achterbahn, um das Wort nochmal zu brauchen. Und dann, wer weiß, vielleicht geht es plötzlich ja, weiter ins Halbfinale, was natürlich schön wäre.
Das wäre sehr cool, wenn wir noch über das mal berichten könnten, wenn der HSC wieder ins Halbfinale ging. Wir haben noch etwas Letztes, Eishockey. Dort haben wir auch noch eine Erfolgsmeldung und machen das kurz und knapp. Erste Liga Eishockey haben die Red Lions Rheinach diese Woche den definitiven Ligaerhalt geschafft, bleiben in der ersten Liga. Das ist für die Rheinacher ein versöhnliches Ende nach einer Saison, die eigentlich nicht wirklich nach Plan gelaufen ist. Eigentlich haben sie mal Playoffs das Ziel gehabt, haben die aber definitiv verpasst, haben in die Abstiegsrunde müssen und haben jetzt aber dort doch noch den Ligaerhalt geschafft. Von dem her herzliche Gratulation zu dem. Und das führt dazu, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga weiterhin 2 Aargauer Teams haben, nämlich auch noch die Argovia Stars, die die Playoff-Qualifikation geschafft haben, dort allerdings dann in der ersten Runde gescheitert sind. Yes, und das wäre es bezüglich News und auch von dieser Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Für all die, die dranbleiben sind bis jetzt, wenn ihr Feedback, Rückmeldungen, Anmerkungen, Anregungen oder was auch immer habt, wie immer am einfachsten per Mail, redaktion@aargauersport.ch. Dort wünschen wir uns am einfachsten und ansonsten gerne Social Media, uns abonnieren und wir hören uns im April wieder.
aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.